Sie hören einen Podcast von DRS1.
Der Tatort heute, DRS1, das Opfer, die Langeweile, das Motiv, Neugier, Tatwaffe, eine Radiosendung. Herzlich willkommen in der Welt vom Krimi.
Ich habe gesehen, wie das Opfer starb.
Falsch, alles falsch. Es sollte kein Blut zu sehen sein.
Hast du das Geld dabei?
Ich sterbe. Helfen Sie mir.
Heilige Jungfrau Maria, Mutter Gottes.
Der Treffpunkt dreht sich heute um ein Genre, das einem nicht mehr loslässt, das Spannung erzeugt, das einem einen kalten Schuder über den Rücken jagt. Es geht um einen Krimi. Wie bringt man Tat, Täter und Ermittler auf Papier? Wie erzeugt man Spannung? Wie vielfältig ist die Krimi-Landschaft in der Schweiz? Und ist es möglich, innerhalb einer Stunde einen Krimi zu kreieren? Wir machen den Test auf das Exempel. Es warten mörderische 2 Stunden auf uns. Eure Kommissarin Simon Holliger.
Watching in slow motion as you turn.
Eifersucht, Hass, Missgunst, Habgier, die Motive sind vielfältig, führen uns aber in der Regel zum Mord und bringen einen Haufen Arbeit für die Person, die ermittelt. So ist es auch zumindest im Krimi. Und der Krimi ist heute das Thema im Treffpunkt auf der RS1. Wie aber entsteht denn so ein Krimi? Wie schreibt man so einen Krimi? Eine, die das weiss, ist Sabine Altermatt. Sie ist bei mir jetzt im Studio. Guten Morgen,
Frau Guten Altermatt. Morgen.
Sie ist 42, hat eigentlich Staatswissenschaften studiert, arbeitet jetzt als PR-Beraterin und eben Schriftstellerin. Sie hat nebst etlichen Kurzgeschichten 3 Romane geschrieben, 3 Krimi. Frau Altermatt, wie viel kriminelle Energie muss man jetzt selber haben, um so Krimis zu schreiben?
Ja, ich weiss nicht recht, ob es wirklich kriminelle Energie ist. Also was bei mir meistens im Vordergrund steht, ist irgendein Gefühl. Es ist vielleicht ein Ausdruck von Wut. Es ist etwas, was ich ungerecht empfinde. Und das löst dann bei mir etwas aus. Und hoffentlich dann auch bei den Lesern und Leserinnen. Also es ist wie etwas, das einen muss berühren.
Also am Anfang ist die Emotion sozusagen.
Genau, genau.
Tun wir doch vielleicht auch das aktuelle Buch mal anschauen, wie das entstanden ist. Das heisst Alpenrauschen. Das ist eine Frau, die den Fall aufklärt. Florina Filli, eine Journalistin. Sie beschäftigt sich mit dem Tod von einer Bündner Politikerin. Die ist von einem Auto angefahren worden und stirbt eben an den Verletzungen. Und Florina Filli ist überzeugt, dass es kein Unfall war, sondern dass da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen dahinter steckt. Es geht um Politik, wo die Frau, die Politikerin, hat sich jahrelang dafür eingesetzt, jetzt, dass es im Engadin kein Kongresszentrum darf geben. Wie ist jetzt das entstanden? Vielleicht zuerst mal die Ermittlerin, die Florina Filli. Es sind bei euch immer Frauen, die ermitteln. Wie seid ihr jetzt auf die Frau gekommen?
Ja, das ist eigentlich nicht so ein bewusster Prozess, dass es das immer Frauen sind. Also es sind wirklich immer Frauen. Es hat mich mal kürzlich ein Leser darauf aufmerksam gemacht, dass Männer eigentlich immer die Statisten sind. Und ich denke, ja, da hat er sehr recht gehabt. Für mich hat der Krimi wie so zwei Schienen gehabt. Die eine Schiene ist eben die politische, wie Sie das schon erwähnt haben. Und das andere ist die Generation der Mit-30er. Oder Mit-30erinnen. Und ihre Probleme und ihre spezifischen Eigenheiten. Und aus dem heraus bin ich eigentlich auf die Florina Filli gekommen. Die dann ja auch Mitte 30 ist.
Und die Babyfrage, die sich stellt.
Ja, es ist jetzt für mich eben nicht unbedingt die Babyfrage. Das sagen viele, es ist also die Babyfrage, die im Vordergrund steht. Für mich ist es mehr auch so die Orientierungslosigkeit der Mit-30er. Also man tut sich ja sehr viel offen lassen, so unsere Generation. Also wenn ich jetzt denke, meine Eltern mit die 30, die haben irgendwie eine Wohnung gehabt, sie haben schon Kinder gehabt, sie haben einen Hund gehabt. Der Mann hat einen gesicherten Job, wo er meistens Karriere macht. Und im Moment, also für uns ist es jetzt eigentlich anders gewesen. Also bei uns gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man irgendwie mit 30 nochmal die Matura macht, dass man ins Ausland geht. Und je mehr, dass man sich dann eben offen lässt und nicht festlegen will, desto mehr führt das dann eben auch zu einer Orientierungslosigkeit, dass man gar nicht weiss, ja, wo gehöre ich jetzt an? Bin ich jetzt überhaupt schon erwachsen? Das ist ja auch ein grosses Thema im Buch. Und ja, aus dem ist dann eigentlich die Florina Filli entstanden.
Mit aber all sie sagt ja auch immer, sie will sich eben nicht festlegen oder sie können sich nicht festlegen. Genau. Ist das auch die Emotion gewesen, oder Angesprochenheit, das Gefühl am Anfang, dass die Orientierungslosigkeit oder welches Gefühl hat mich jetzt bei diesem Roman am Anfang geleitet?
Also das ist sicher das eine gewesen, also wo mich jetzt selber auch beschäftigt hat, also wo ich auch gewusst habe, ich habe jetzt nicht nochmal 20 Jahre warten, um den Krimi zu schreiben, ja, weil ich jetzt auch schon 40 bin. Und das andere war aber eine ganz andere Emotion gewesen, und zwar hat das den Ursprung für die politische Ebene. Und zwar war das Hartumstadion hier in Zürich, wo man ja einen Neubau machen mit einem Einkaufszentrum. Das hat sehr hohe Wellen geworfen, da Anwohner haben sich ja gewehrt. Und ja, die Emotionen, die dann dort hochgegangen sind, also die Anwohner sind dann teilweise bedroht worden, weil sie gegen das Stadion sind, das hat mich dann eigentlich ja so gepackt, weil mir gedacht hat, es ist eigentlich schon noch verrückt, dass wegen so etwas, dass man Morddrohungen überkommt und dass die Leute wegen so etwas aufeinander losgehen.
Und in eurem Roman ist es eben das Bündner Dorf, wo bestochen wird. Oh ja, das darf man zwar noch nicht zu viel sagen, wenn man es nicht lesen. Aber es ist das Bündner Dorf, das dann im Zentrum steht. Und dass es eben Graubünden ist, ist ja auch kein Zufall. Ihr seid ja selber auch im Graubünden aufgewachsen, habt dort gelebt. Die ersten Lebensjahre, ist das wichtig? Also ist es wichtig, dass man als Autorin von einem Krimi den Ort, wo der Krimi spielt, gut kennt?
Also für mich ist das sehr wichtig. Also ich würde mir eigentlich nicht anmassen, über etwas schreiben, das ich selber nicht kenne, also nicht selber erlebt habe oder nicht aus zweiter Hand kenne. Und da ist es jetzt auch so gewesen, dass ich eigentlich den Roman nicht haben wollte, wie die ersten beiden in Zürich spielen lassen, sondern habe dann eben das Stadium habe ich dann eigentlich als Kongresszentrum verpackt und dort in die Bündner Bergwelt hineingestellt.
Und Ortstreue ist ja etwas, wo man viel beobachten kann. Krimis, man hat über das auch noch reden mit jemandem, der sich auch wissenschaftlich mit dem auseinandergesetzt hat, mit der Ortstreue in Kriminalromänen. Aber wollen wir doch jetzt mal noch die Spannung anschauen. Also, Krimi muss spannend sein. Im besten Fall fängt man an lesen und lädt ihn nicht mehr weg. Tönt gut. Gibt es da irgendwelche schriftstellerische Kniffs, wie man so Spannung kann erzeugen kann? Also, dass der Leser immer dran bleibt, aber gleich nicht mehr weiss als der Ermittler. Oder der Leser dürfte ja nicht vor dem Ermitteln den Fall schon gelöst haben, oder eigentlich?
Ja, also ich mache das eigentlich nicht sehr bewusst. Also was ich so kann sagen, dass die Spannung bei mir selber ist, wenn ich schreibe. Also ich weiss eigentlich am Anfang nie, wie der Krimi ausgeht. Ich habe zum Beispiel jetzt sehr lange nicht gewusst, wer der Mörder ist.
Während dem Schreiben?
Nein. Das habe ich erst wirklich ganz am Schluss in den letzten drei Vierteln herausgefunden. Und für mich ist dann eben spannend, dass ich mich dann eigentlich in die Rolle von dieser Florina Fili hineingebe und im Prinzip selber recherchiere, wer es am Schluss könnte gewesen sein.
Also die quasi in eurem Hirn recherchieren, wer jetzt da den Mord könnte gemacht haben.
Und muss vielleicht noch sagen, also für mich ist der Krimi schon mehr eigentlich Mittel zum Zweck, um eine interessante Geschichte zu erzählen, auch gesellschaftspolitische Sachen aufzubringen. Und darum ist es für mich eben eigentlich nicht so wichtig, wer jetzt am Schluss der Mörder ist. Weil man muss ja die Leserschaft so ein bisschen an der Nase rumführen und falsche Fährten legen. Und wer es dann wirklich am Schluss war, ist das, für mich sind eigentlich die Figuren stehen für mich im Vordergrund.
Aber kann man den falschen Fährten legen, wenn man ja gar nicht weiss, wer es war? Das wäre jetzt gleich noch interessant.
Also, ja, es ist eben dann keine falsche Fährte, sondern es ist einfach eine Fährte.
Also, hätte irgendjemand können sein dort? Also, dass es, das ist fast zufällig, dann schlussendlich, wer es da ist.
Also, vielleicht zufällig nicht, aber ich muss sagen, es ist mir einfach nicht so wichtig gewesen.
Eben der Krimi, der noch andere Aspekte so erfüllt, oder jetzt sehe ich so ein bisschen Sozialkritik oder jetzt auch so ein bisschen die Verfilzung in Politik und Wirtschaft, ist der, wie soll ich sagen, längt es denn nicht, den Krimi zu schreiben, oder hat man als Autor so ein bisschen Ansprüche, wo man immer vielleicht noch so ein bisschen in Szenen vielleicht nicht so ernst genommen wird, wenn man einfach einen Krimi schreibt?
Also bei mir sind es halt Themen, also auch aufgrund von meinem Werdegang, die mich sehr interessieren, also die ganzen politischen Machenschaften und ja, das ist bei mir eigentlich genauso wichtig wie der Krimi selber. Und meistens sind ja die Sachen, die einen bewegen. Ich denke jetzt auch mit der Finanzkrise. Das hat ja irgendwo einen kriminalistischen Hintergrund.
Also das könnte ein Thema sein, das ihr mal noch verarbeiten könnt, die Finanzkrise.
Das würde mich im Moment sehr reizen, ja.
Das wäre ja etwas. Wie ist denn als Krimiautorin, wird man denn ernst genommen heutzutage? Oder ist es immer noch so ein bisschen leicht verböhnt, vielleicht so ein bisschen Trivialliteratur?
Es ist recht unterschiedlich. Also ich denke, in Deutschland ist es am Anfang besser, dass man den Krimi auch eine Art Unterliteratur einreihen. Und in der Schweiz, denke ich, gibt es halt schon immer noch so die beiden Genre Literatur und Krimi, wo ich eigentlich nicht so, den Grund nicht so gesehen, wieso dass man die Unterscheidung eigentlich muss machen.
Also, ihr seid stolz darauf, Krimis zu schreiben, und das ist schon recht so. Wir lernen dann noch einen anderen Mann kennen, der ebenfalls Krimis schreibt und ebenfalls da ist, der Stefan Pörtner. Wie das er vorgeht, erfahren wir. Zuerst nimmt es mich jetzt Wunder, könnte Frau Altermatt innerhalb von einer Stunde Krimi schreiben?
Ja, das ist ein relativ ehrgeiziges Projekt.
Gehen wir es an?
Ja, ich werde es probieren.
Gut, zuerst nochmal, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, Billy Ramsey.
Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 21:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104, wo der Killer
von Manhattan, Ziancarli Suppe kocht. Für den Richter, der ihn damals in Chicago eingelocht. Ich muss alles miterleben, denn das Beste liest sie laut. Ich liege zitternd neben ihr und hab ne Gänsehaut. Ohne Grimmi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Grimmi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche warte ich gar nicht erst ab und schleiche aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar. Bei dem Mixer an der Theke bin ich Dauerabonnent. Bei ihm bleib ich so lang, bei mir zu Haus das Licht noch brennt. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Prost!
Alpenrauschen, Nervengift oder Verrat in Zürich West. So heissen die drei Krimi von der Sabine Altermann, die Autorin und Gast bei uns im Treffpunkt. Alpenrauschen ist das Jahr rausgekommen, 200 Seiten knapp hat. Wie lange hat ihr daran gearbeitet, Frau Altermann?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie man es berechnet. Also, ob man jetzt die reine Schreibzeit nimmt oder über Zeit über. Ich habe jetzt zweimal dran geschafft, weil mir das Nervengift noch dazwischen kam, ist als zweites Buch. Also, es ist innerhalb von 2 Jahren ist es entstanden.
2 Jahre für knapp 200 Seiten. Wie viele Seiten gibt es in dem Fall? Eher Stunden, aber das würde man rechnen, nicht mehr einen Haufen. Wir wollen nämlich probieren, dass ihr innerhalb von einer Stunde ein Krimi schreibt, wo Hörerinnen und Hörer uns sagen, zu was dass ihr sollt schreiben. Was sollen sie euch jetzt für Anhaltspunkte geben? Was wollt ihr, das Milieu, der Ermittler, oder was sollen sie euch sagen?
Ich denke, schön wäre es, wenn sie gerade den Mordfall natürlich könnten liefern, wenn sie irgendeine lustige Idee haben. Und die Figur vom Ermittler, denke ich, wäre sicher, oder der Ermittlerin, das wäre sicher auch sehr spannend.
Dürfte es aber auch ein Mann sein?
Es als Ermittler, auch ein Mann
sein. Ja, auch eine neue
das wäre auch eine Herausforderung.
Sonst noch irgendetwas, das Milieu?
Das Milieu, ja, denke ich, wäre auch gut, wenn man das vorgeht.
Also der Mord, der Ermittlerin, der Ermittler, das Milieu. Wenn ihr irgendeine Idee habt für einen Krimi, dann schickt uns doch jetzt ein Mail, und zwar an treffpunkt@drs1.ch und tut unbedingt noch eure Telefonnummer drauf. treffpunkt@drs1.ch. Das könnte zum Beispiel vielleicht ein rüstiger Rentner sein, der im Altersheim einem skrupellosen Arzt auf der Spur ist, oder eine Fernsehmoderatorin, die vor laufender Kamera ermordet wird, oder ein Börsenmakler, der wegen der Finanzkrise selber zur Krise wird und anfängt, seine Kollegen zu ermorden. Was für eine Idee habt ihr? Wir sind sehr gespannt. treffpunkt@drs1.ch. Sabine Altermann schnappt sich dann einen Computer, das schreibt am Computer, nehme ich an.
Genau.
Von Hand ging nicht mehr.
Nein, das habe ich auch nie gemacht. Es ist ein ganz anderes Schreiben mit dem Computer. Man muss nicht am Anfang anfangen, man kann irgendwo in der Mitte anfangen, gegen Führer und rückwärts schreiben. Und das ist
Und geht ihr wieder gleich vor, meint ihr, dass ihr noch nicht wisst, genau, wer da... Gut, vielleicht sagt nicht der Hörer, wer gemordet hat, dann wäre es ein bisschen anders vorgehen.
Dann könnt ihr genau, wenn man den Mörder schon kennt, dann muss man sich da halten und sonst lasse ich mich selber überraschen.
Ja. Also, treffpunkt.drs1.ch. Wir sind sehr gespannt, was rauskommt. Wir hören dann die Version von diesem Kurzkrimi kurz vor den Elfen. Zuerst lernen wir jetzt aber den Stefan Pörtner kennen, einen Kollegen von euch. Kennt ihr ihn?
Ja.
Ist man da fest vernetzt unter den Krimi-Autoren in der Schweiz? Eigentlich?
Ja, die Schweiz ist halt nicht so gross. Und wir haben einen Krimi-Stammtisch, wo man sich alle paar Monate trifft. Und man kennt sich gut, ja.
Ein Krimi-Stammtisch? Was man dort redet, fragen wir den Stefan Pörtner in wenigen Augenblicken.
Sorrow since you left me. believe it's over. I never could have dreamed that we would part. Sorrow, sorrow in the morning. Sorrow, sorrow late at night. Like a ship without a sailor. That's how I am without your arms to hold me tight. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. Just had to look at you, and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness then. There's only sorrow, sorrow all around me. Sorrow, sorrow through and through. If I live 100 lifetimes, I'll never realize that I'm losing you. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. Just had to look at you, and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness then. There's only sorrow.
When you're alone and life is making you lonely, you can always downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Problems surround you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too.
Zu was soll Susanna Altermatt ein Krimi schreiben? Eure Ideen sind gefragt. Wer soll ermordet werden? Wo und wer soll ermitteln? Treffpunkt@drs1.ch ist die E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer unbedingt drauf tun. Treffpunkt@drs1.ch. Und wieder ist einer bei mir im Studio, der mit Buchstaben das Grauen festhält, der Stefan Pörtner. Guten Morgen, Herr Pörtner.
Guten Morgen.
Ihr habt Susanna Altermatt, ihr kennt einander. Sie hat etwas gesagt von einem Krimi-Stammtisch. Was ist das genau?
Ja, da gibt es seit etwa, was soll ich sagen, einem Jahr, zwei. Und es ist einfach so, alle drei Monate treffen sich so Zürcher, vor allem Krimi-Autoren, zum entweder Apero oder zu Nacht oder beidem.
Und dann tut man die aktuellen Fälle ein bisschen diskutieren?
Nein, die Fälle weniger. Es sind mehr halt, was weiß ich, Festivals, Sachen, wo gerade eher ausserhalb sind, also über Bücher. Man redet eigentlich nicht sehr viel über Krimis, also, oder ich zumindest nicht. Man redet einmal über alles andere, aber vielleicht auch über Verlage, über Preise, über Festivals, über Lesungen, die man nach dem zusammen machen können, über Projekte, die man hat. Wenn so die eigene Reflexion, was man jetzt gerade daran schafft, weniger eigentlich.
Aber so ein Netzwerk ist natürlich sicher von Nutzen, dass man sich auch sagen kann, wo das gut ist, bei welchem Verlag vielleicht oder so.
Ja, das kann man schon nützen. Und eben an diesen Festivals und Treffen und Organisationen, es gibt halt noch etwas, dass man findet, ja, jetzt machen wir etwas über Zürcher Krimis, jetzt machen wir etwas über Schweizer Krimis, jetzt gehen die Schweizer Krimi-Autoren noch einmal an. Also von dem her ist man dort sowieso relativ im Austausch und das ist schon mal noch gut, wenn man sich ein bisschen abgesprochen hat und ein bisschen vom gleichen redet, dass nicht jeder, den man anruft, etwas ganz anderes erzählt und so.
Ihr seid 43 Zürcher, euer Ermittler ist schon in vier Bänden aktiv geworden. Der Köbi Robert, eigentlich so ein bisschen ein Detektiv, der eher zufällig in seine Fälle reinschalpet. Wenn wir doch jetzt mit euch auch noch ein bisschen anschauen, wie so ein Krimi entsteht, oder jetzt vielleicht die Figur von dem Köbi Robert, wer ist der Mann? Du uns den mal ein bisschen charakterisieren.
Ja, der ist sich natürlich immer noch am Finden und am Entwickeln, was sich schwierig ist, wenn man eine Figur so lange hat. Und ich würde jetzt sagen, am Anfang ist er allweg noch relativ nahe bei mir und meiner Biografie gewesen. Und da ich natürlich nie so viel erlebe wie er, hat sich dann das immer weiter weg entwickelt. Aber es ist schon eben im Gegensatz zum jetzt einem Kommissar, ich habe auch mit einem Kommissar geschrieben, aber es ist ja ganz ein anderer Aufbau von Anfang an, wenn man so einen Privatermittler hat, so einen, eben einen, der das ein wieder Willen macht und darum halt in einem anderen Milieu, sagen wir, man wahrscheinlich ermittelt und andere Methoden muss haben, als wenn man, das ist doch ganz anders, als wenn man einen ganzen Polizeiapparat hinten hat, oder ob man da als Privatperson unterwegs ist.
Du hast gesagt, es ist schwierig, wenn sich das über mehrere Fälle immer der gleiche Kommissar, oder eben nicht Kommissar, der gleiche Ermittler mitspielt. Warum ist das schwieriger? Ist es doch einfacher, wenn man die Figuren nachher schon hat?
Ja, das ist vielleicht ein Vorteil, dass man Teilcharakterzeuge und so schon kennt. Aber es können auch Sachen natürlich wieder reinkommen, die man vorher schon gehabt hat. Irgendwann kommt man ein bisschen in Erklärungsnotstand, warum einer, der eigentlich ein relativ normales Leben lebt, alle zwei Jahre in einem Mord von irgendjemandem verwickelt wird. Oder? Das ist ja, wenn einer Polizist ist und bei der Mordkommission schafft, ist das relativ logisch, dass mir das passiert. Bei einem anderen, also wobei meiner wird ja, nein, er wird ein professioneller Privatermittler, das ist nicht der erste zufällig, beim zweiten ist er ermittelt, beim dritten so halb, beim vierten probiert er das möglichst nicht mehr zu sein und so habe ich das ein bisschen gelöst. Also dass er zwischendurch hat er einmal Fälle wirklich als Halbprofi zumindest bekommen, weil er aufgrund von Arbeitslosigkeit sich hat müssen selbstständig machen, was eben also so etwas ist, wo man einbringen kann, was sich aus dem realen Leben ist.
Jetzt, wenn man so einen Krimi schreibt, denke ich, ist ja die Recherche auch sehr wichtig, also dass man Bescheid weiss, eben vielleicht auch juristische Fragen, was Polizeiarbeit anbelangt, aber auch so ein bisschen psychologisches Gespür hat, dass das auch aufgeht mit diesen Personen. Wie arbeitet ihr da? Also tut ihr da auch Experten beiziehen?
Jetzt beim Köbi, im Kummer, den ich mal gemacht habe, das war für das Tagblatt so eine Serie gewesen, das war ein Kommissar gewesen, dort hat man gewusst, das lesen so und so viele Leute, und das ist jeden Tag, und dort, wenn man dort irgendeinen Fehler drin hat, dann kommen die Leute, das merken sie. Während der Köbi, dass das so privat ist, muss ich dort einmal mehr das Umfeld, das drin spielt, recherchieren. Also eben im Letzten ist zum Beispiel so ein bisschen ums Hanfgeschäft in der Schweiz gegangen. Und dann habe ich mehr dort recherchiert, wo dann eigentlich die Polizei kommt beim Köbi oft am Rand vor, oder wenn verhaftet sie ihn und nicht der Täter, weil sie irgendwie zu weit irgendwie die Sachen eingemischt hat. Und von dem her sind es dann wirklich mehr so Milieustudien eigentlich als so technische Sachen. Klar, mit Waffen muss man wissen, wenn man eine vorkommt, dann soll es ungefähr stimmen, wie die aussieht, hat man einfach mal eine in der Hand gehabt und so.
Das hat er?
Ja, schon.
Extra für eine Krimi?
Nein, das hat sich ein bisschen gemischt. Also mich hat das immer schon ein bisschen interessiert und dann wenn man eben so Sachen schreibt, denke ich schon, ist gut, wenn man mal geschossen hat oder so. Ich bin nicht in der Armee gewesen, darum habe ich das dann privat müssen anholen. Aber es ist vielleicht, ich weiss nicht, was das Interesse vorher war, aber ich habe das schon einmal ausprobiert. Ich mache es auch noch gerne, was man fast nicht sagen
darf. Eigentlich, oder man hört es einfach nicht so häufig. Wir haben vorhin noch ein bisschen gehört von der Art und Weise, wie Sabine Altermatt vorgeht, wenn sie schreibt, eben, dass sie eigentlich gar nicht weiss, wer denn schlussendlich der Mörder ist, sondern dass das während dem Schreiben erst entsteht, dass sie selber quasi gespannt ist darauf, wer das am Schluss ist. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr vor, für Spannung zu erzeugen?
Ist das einmal auch schon passiert. Also nicht gerade, dass ich nicht gewusst habe, wer es ist, aber dass ich es noch markiert habe, relativ gegen den Schluss. Und das ist eben schon so, dass man die Spuren eigentlich, wenn man es gut konstruiert, kann es ein bisschen wie jeder gewesen sein. Darum ist das eben gar nicht so wahnsinnig schwierig, weil im Prinzip ist ja jeder verdächtig. Oder zumindest 4-5 Figuren, sonst wäre es ja nicht spannend. Und darum ist das eigentlich dann gar nicht so schwierig, dass es einer plötzlich gewesen ist. Weil man hat eigentlich, eben, man tut ja auf alle irgendwelche Verdachtsspuren legen. Und ich habe jetzt aber beim letzten habe ich eigentlich gewusst, wie die Geschichte ist. Das ist vorkonstruiert, ich habe gewusst, wer das ist. Und dann ist ja noch die Frage, eben, wenn baut man den, in welchem Kontext kommt, wie was wir nicht machen dürfen, eigentlich, ist, dass am Schluss plötzlich einfach irgendeine Geschichte von irgendwo herkommt und irgendeine Person von irgendwo herkommt, die der Leser nicht gekannt hat. Und dann löst sich bei dem alles auf, weil es ist ja schon so ein bisschen die Verpflichtung, dass der Leser ein bisschen mitdenken kann und irgendwie die Chance hat, zumindest ein bisschen zu erahnen, was sie könnte.
Also Verpflichtung, sagen Sie, gibt es so eine Art wie die ungeschriebenen Regeln des Krimischreibens?
Es gibt sogar geschriebene Regeln des Krimischreibens. Also früher hat man gesagt, auf den ersten 25 Seiten muss der Täter vorkommen.
Ach, so konkret?
So konkret. Und das heisst, wenn man das weiss, dass man am Schluss noch bei einem Krimi weiss, der Unverdächtigste auf den ersten 25 Seiten ist es am Schluss. Oder? Also
das ist ja viel so, oder?
Von dem her hat sich das ein bisschen aufgelöst. Und kann heute, also das ist so die klassische Form. Und das ist immer, wenn es eine klassische Form ist, gibt, kann man sich von der auch wieder lösen. Und historisch ist es eben eher so gewesen, dann wäre es gewesen, ist das wirklich wichtig gewesen? Und ähnlich wie Sabine auch gesagt hat, ist es bei mir jetzt eher so, dass ich finde, der Krimi, das Versprechen, es wird jemand umgebracht und der Fall wird aufgelöst, das motiviert die Leute auch in eine Welt hineinzufolgen. Irgendein Milieu, in irgendwelche Geschichten hinein, wo ich eigentlich auch spannender finde. Was mit dem letzten Teil fast ein bisschen vorgeworfen ist, ja, dass die Krimi-Konstruktion nicht ganz so ausgereift gewesen ist, was ich oder nicht so ausgefeilt. Und ich habe sie aber extra eigentlich simpel gehalten, weil was ich finde, kann man nicht machen, etwas sehr Kompliziertes antagen, was noch oft passiert, und es dann simpel lösen. Und wenn man simpel antagt und simpel löst, finde ich das legitim. Aber könnte ich beim nächsten jetzt rein, weil ich mir das nicht gerne sagen kann. Also, weil es nicht daran liegt, dass ich das nicht könnte, sondern ich das extra so gemacht habe.
Natürlich.
jetzt probieren, nochmal einen anderen zu machen, der ein bisschen komplizierter ist.
In dem Fall ist es noch wichtig, was Kritiker sagen über eure Bücher. Das nimmt man auf.
Ja, natürlich nimmt man das auf. Also ich glaube, wie hat es gesagt, der Paul Newman Seligen, dass er keine Kritiker lese, weil irgendwie von den Guten werden einbildet und die Schlechten bringen dann ab. Das ist so das Ideal, das man hat. Aber man macht es natürlich dann gleich, geht man dran. Wobei es nicht nur Kritiker vielleicht in der Presse, sondern auch wirklich, was Leute finden. Und man findet schon eigentlich schlussendlich, also ich habe das Gefühl, meine Bücher werden, ich persönlich finde immer das Letzte das Beste natürlich. Also wenn man sich entwickelt und da Sachen sieht und
das Letzte ist das Beste.
Ich finde immer schon das Letzte ist das Beste.
Das ist ja ein gutes Zeichen, oder? Ja, also Röbi Santiago heisst das.
Köbi
Santiago, genau, heisst das letzte Buch von euch. Und was bei euch ja raussticht, ist eben, jetzt schon angesprochen, das Milieu, der Lokalbezug, der sehr eng ist. Das spielt immer in dem Zürcher Milieu, Längstrassenmilieu. Und der Ortsbezug ist im Krimi, wir haben es mit der Frau Altermatt auch schon angesprochen, ist etwas sehr Wichtiges. Die Wanda Wächter hat sich wissenschaftlich mit dem auseinandergesetzt. Wieso machen das Krimi? Warum ist der Regionalbezug so zentral in einem Krimi? Wir reden über das und die beiden Krimi-Autoren bleiben natürlich auch noch da und dort wieder ihre Einsichten oder Ansichten auch noch preisgeben. Das alles nach Marco Masini.
Questa volta vedrai, spegnerò le parole per guardarmi attraverso i tuoi occhi. Ridi pure se vuoi, ma in un angolo del cuore ho scoperto i miei mille difetti. Quante promesse ho tradito con te, piccola vita che sai. Le risposte ai perché di una storia tutta mia,
ma continui a girare il tuo film. Dammi un attimo in più tutto quello che puoi, la dolcezza di avere vent'anni, perché in fondo sei tu che mi coccoli e poi ti diverti a cambiare programmi, tu che non sbagli e troppe volte mi insegni, lasciami qui. Nel mondo dei sogni, nei miei, cogli la rosa che non muore mai. Questa volta vedrai, mi saprò innamorare del profumo di un'altra stagione, di una stupida idea. Lascia pure che sia la carezza di un'altra illusione. Dolcemente scappare con te, cambiando cuore e città. Dammi un cielo più blu per non credere mai che il respiro del vento si fermi, perché in fondo sei tu a dipingermi e poi ti diverti a sbiadire i contorni. Piange, stringi in tasca i tuoi pugni, lasciami qui, perché nel mondo dei sogni, nei miei, cogli la rosa e vivrai nel mondo dei sogni. Sorridendo mi svegli e dici di sì, perché nel mondo dei sogni, nei miei, cogli la rosa che non muore mai.
Mord und Totschlag in Zürich, Lokalbezug im Zürcher Kriminalroman. So heisst die Lizenziatsarbeit von der Wanda Wächter. Sie ist bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Wächter.
Guten Morgen.
Mord und Totschlag in Zürich befasst sich mit dem Lokalkolorit vom Krimi-Genre, dass eben Strassennamen stimmen, dass Beizen stimmen, Tramlinien die richtigen sind, dass man mit einem Krimi vielleicht von der Donna Leon könnte Venedig laufen und man würde sehen, dass das alles wirklich der Wahrheit entspricht, was sie da schreibt. Wie wichtig ist jetzt so ein regionaler Bezug für einen Krimi?
Sehr wichtig. Also ich habe festgestellt, dass die Autoren je länger, je mehr, also je näher wir ans Jahr 2007 kommen, desto stärker wird das. Es macht mir, glaube ich, richtig Spass, das Zürich so darzustellen, wie es wirklich ist, in echt.
Also das ist ein Trend in dem Fall. Ja, früher war es nicht so gewesen, so jetzt wird es immer mehr.
Genau, das kann man so sagen, ja.
Und habt ihr herausgefunden, warum das so ist? Was die Ideen sind dahinter?
Das ist immer schwierig zu sagen. Also ich habe zum Beispiel gedacht, jetzt im Zeitalter von der Globalisierung, dass da der Regionalismus wieder aufkommt und es boomt richtig im Moment, dass einfach der Bezug zur Heimat oder einfach zur Stadt, wo man selber drin wohnt und lebt und arbeitet, dass einem das gefällt, wenn das nachher vorkommt in den Büchern.
Und tut es dir vielleicht dem Leser auch so ein bisschen helfen, dass die Story, die vielleicht ja manchmal ist ja nicht wahr, ist ja fiktiv, dass er das irgendwie so ein bisschen, genau, in Regel, dass es vielleicht ein bisschen realitätsnäher wird für den Leser, dass er sich besser identifizieren kann mit der Story.
Auf jeden Fall. Wir haben ja immer die erfundene Geschichte und wenn daneben jetzt echte Zürich vorkommt, dann gibt das eine gute Mischung zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Und ich glaube, genau da drin liegt die Spannung nachher für den Leser, um das zu verstehen.
Ihr habt jetzt Zürich vor allem untersucht. Nur wie ist es jetzt, wenn jemand wie ich, der von Bern kommt, so einen Roman liest, fühlt man sich da dann nicht auch ein bisschen ausgeschlossen? Könnte das nicht auch eine Gefahr sein vielleicht?
Doch, das habe ich auch gedacht. Vor allem, wenn die Autoren keine Erklärungen mehr einfügen. Also es gibt Passagen, die genau erklärt werden. Zum Beispiel, dass Elfertram fährt vom Hauptbahnhof zum Radiostudio. Oder es gibt die anderen Autoren, die gar nichts mehr erklären. Und das ist dann wirklich das Problem bei den ortsunkundigen Lesern, dass die vielleicht das gar nicht mehr nachvollziehen können. Wir haben das gleiche Problem auch vielleicht mit deutschen Lesern von Deutschland, die zum Teil schweizerdeutsche Wörter, die eingestreut sind im Roman, vielleicht gar nicht verstehen.
Also da müsste man erklären, zum Beispiel, wenn es mit der romanischen Ausdrücken, wenn da mit solchen hantiert wird, wie im Krimi von der Frau Altermann, der hat es ja drinnen, zum Teil eben auch romanische Aussagen, die aber immer eigentlich dann auch erklären, also man kommt immer draus, was sie sagen, was die auch übersetzt näher sind, eine Art. Ist es für euch auch ein Mittel gewesen, für eben so ein bisschen die Realität näher herzunehmen, die mit der Sprache zu arbeiten, mit den Dialekten zu arbeiten?
Das ist sicher das Mittel, also auch ein Mittel für die Atmosphäre. Und ich finde es auch wichtig, dass man die vierte Landessprache ab und zu wieder hört. Das war wirklich ein Anliegen gewesen. Und auch das Dialekt, das Valader, das ist mir schon ein Anliegen gewesen. Aber ich denke, es ist ja so, also wie Sie vorher gesagt haben, man muss wirklich auch verstehen, ohne dass man die Sprache kann. Und für mich ist jetzt zum Beispiel sehr wichtig, dass, wenn ich über Zürich etwas schreibe, dass auch jemand von Bern sich etwas darunter vorstellen kann. Dass man den Mittelweg findet, von Leuten, die ortskundig sind, die es kennen und deren, die es eben nicht sind, dass denen auch Spass macht. Weil ich schreibe eigentlich nicht nur für Zürcher und Zürcherinnen.
Man wird ein bisschen einen breiteren Markt ansprechen. Bei euren Partnern ist es ja wirklich eben so, dass das Langstrassenmilieu, dass sie das so beschreiben, dass man mittlerweile sagt, man kann eigentlich in euren Büchern nachschauen, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren. Es ist eher eine genaue Studie auch von diesem Milieu. Gibt es da auch Reaktionen von Leuten dort, die vielleicht sagen, hey, bin das eigentlich ich? Oder hast du mich da beschrieben?
Ja, das ist bis jetzt... Vielleicht sind meine Figuren etwas düster, als dass jemand sich da drin wiedererkennt. Die kommen, glaube ich, jetzt schlecht weg. Aber vielleicht, was Sie vorhin gesagt haben, wegen dem Bezug und für die, die nicht von Zürich sind, also wo ich angefangen habe, ist eben zum Beispiel die Langstrasse, ist so eine Welt gewesen innerhalb von der Schweiz, die kein Mensch kennt hat. Wo ich eben gefunden, das ist interessant. Und andererseits gibt es aber so Quartiere, die gibt es in Hamburg, die gibt es in New York, das gibt es ja überall, ein bisschen Rotlicht, Künstlerviertel, wo dann irgendwie in wird und schick wird. Von dem habe ich eben das Gefühl, das spielt dann auch nicht so eine Rolle, wo es spielt. Aber je genauer man so einen Ort beschreibt, umso mehr können sich auch die Leute aus anderen Gegenden oder anderen Städten auch wieder damit identifizieren, wie schlussendlich die Geschichten passieren überall auf der Welt, mehr oder weniger, oder auf der westlichen Welt zumindest.
Aber eben Beizen, hat man vorhin gesagt, wo ihr beschreibt, die vorkommen in euren Büchern, die gehen dann regelmässig ein.
Ja, das ich habe schon gedacht, ich so negatives Product Placement, ob ich soll von Schutzgeld verlangen bei den Wirten, damit sie nicht in meinen Büchern vorkommen. Aber das hat eben gerade in dem Viertel natürlich sehr mit dieser Entwicklung zu tun, dass eben solche die düsteren, nicht ganz so trendige Beizen halt eingehen, wo der Köbi sich drin bewegt und dann etwas anderes dort ist. Aber also ein, zwei haben überlebt bis jetzt.
Also Trendlokal, Szenenlokal kommen. Und die Beizer, die schon reagiert darauf, dass sie in euren Büchern vorkommen?
Nein, bis jetzt eigentlich... Eben, sie haben sich mal so nicht beklagt, warum immer andere vorkommen. Und dann habe ich ihnen das eben erklärt, dass ich meine Lieblingsbeizen mich hüte, die im Buch vorkommen zu lassen, weil ich nicht will, dass sie gehen.
Voilà, genau. Frau Wächter, der hat ja eben gerade den Roman, der neueste von Herrn Börner, angeschaut. Mhm. Was ist jetzt an seinem Roman das Besondere in Bezug auf den Lokalkolorit?
Bei ihm ist speziell, dass er sehr rückwärtsgewandt ist. Er tut die 80er Jahre von der Stadt Zürich sehr stark thematisieren. Eben die Drogenvergangenheit und die Langstrasse als verruchtes Quartier, wo jetzt aber langsam eingenommen wird von den trendigen Leuten. Das ist bei ihm sehr auffallend. Das macht sonst keinen so stark wie er.
Also wenn man die 80er Jahre in Zürich nochmal wette la Revue passieren, muss man unbedingt den Roman lesen. Genau, die ganze Unruhe, die es dann gegeben hat. Mir nimmt es natürlich jetzt sehr Wunder, wo das der Krimi wird spielen, wo wir entstehen in diesem Treffpunkt. Wir haben ein paar Mail bekommen und die jetzt eine Story auswählen und sagen nach dem Michael Bublé. Merci vielmals, Wanda Wächter.
You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me.
Wie schreibt man einen Krimi? Wir haben es jetzt schon ein bisschen gehört. Jetzt wollen wir noch wirklich einen entstehen lassen. Und zwar von der Sabine Altermann. Die hat uns Mails geschrieben, zu was sie so innerhalb von einer Stunde einen Krimi schreiben. Sabine Altermann, was ist denn so reingekommen?
Ja, es hat da ganz sehr spannende Sachen darunter. Es hat da eine Geschichte, wo der Täter ein Familienvater ist und ein Sekretär von der Vormundschaftsbehörde ermordet, und Privatdetektivin, das ist die Ex-Freundin vom Familienvater, also da gibt's einiges Stoff, wo so ein bisschen ineinander greift und miteinander verflochten ist. Dann scheint UBS ein Thema zu sein. Vorschlag ist, dass ein Banker umgebracht wird von einem geschmierten und unter Druck geratenen Politiker. Dann haben wir noch einen sehr ausführlichen Vorschlag, wo auch ein Bankdirektor muss daran glauben, wo man jedoch nicht recht weiss, ob es seine Frau Täterin ist, die das Verhältnis hat mit seinem besten Freund, ob es ein Kunde ist, wo sein Geld verloren hat, oder ob es sein grösster Konkurrent ist. Also sehr spannend.
Mehrere Spuren, die da wären. He?
Und dann haben wir noch einen Vorschlag aus Basel. Und zwar wird dort der Direktor des Verkehrsbetriebs wird dort erschlagen. Und zwar durch eine manipulierte Tramtür von einem Basler Combino-Tram.
Also das ist eher ein origineller Einfall. Welchen wählt ihr aus?
Also am meisten reizen würde mich schon die UBS-Geschichte mit den Direktoren, die umgebracht werden. Also das
wäre,
denke ich,
so.
Das tut mich jetzt selber am meisten berühren.
Die Emotion, die er gesagt hat, wäre also da. Das heisst, ein Banker muss daran glauben, ja, im Krimi. Dann würde ich euch vorschlagen, geht an Kompi. Lässt die Emotionen raus, lässt einen freien Lauf. Das ist der Vorschlag von Marcel Kessler, gell, von Laupen. Sind wir gespannt, genau, was da rauskommt. Wir hören es etwa in einer Stunde. Merci vielmal. Euer nächstes Werk ist in dem Fall klar. Herr Pörtner, mit was geht es bei euch weiter?
Mir kommt wieder ein Köbi. Ich lasse ihn noch nicht sterben. Das ist immer so eine Idee, dass man einmal sterben lässt. Aber es wird ein Köbi sein und er wird nicht an der Langstrasse spielen.
Aha, etwas Neues wurde, wisst ihr schon?
Ja, das ist noch nicht ganz klar. Mich würde den Zürichberg sehr reizen, aber ich finde, die Langstrasse ist zu viel abgeschlossen. Die kennen jetzt auch alle. Da gibt es für mich jetzt gar nicht mehr so viel Interessantes zu berichten. Darum suche ich mir jetzt wieder eher etwas, das man nicht so kennt.
Dann müsst ihr neu gar recherchieren wieder.
Ja, sicher, sonst wird es ja langweilig.
Eben auch für euch ist das eine Herausforderung, ja. Natürlich. Und irgendwann wird er dann auch sterben, vielleicht der Köbi.
Ja, eben, das habe ich immer ernst. In jedem Roman irgendwie zwischendurch habe ich mal eine Phase, wo ich denke, jetzt lange es mit dem Köbi, jetzt lange sterben. Und aber bis jetzt ist mir doch zu fest das Herz gewachsen, dass es bis jetzt noch nicht übers Herz gebracht, ihn wirklich sterben zu lassen.
Also einen fünften gibt es sicher noch. Merci vielmals, Stefan Pörtner. In der nächsten Stunde wollen wir dann noch eine kleine Europareise machen und schauen, in welcher Stadt welcher Kommissar oder welche Kommissarin arbeitet und EV löst, die sich lohnt zum Lesen. Und dann wollen wir wissen, wie tönt eigentlich gefährlich? Wie setzt man Spannung in einem Hörspiel um? Das alles im Teil 2 vom Fall Treffpunkt Krimi. RS1 mit dem Treffpunkt. Und stellen wir uns doch so zum Einstieg in die zweite Stunde mal folgende Szene vor. Eine junge, hübsche Frau läuft durch eine Blumenwiese, allein, zielstrebig, und dazu gehört man diese Musik. Was passiert euch da als nächstes? Vielleicht trifft sie ihren Freund, sie fallen sich glücklich in die Arme oder ein Rössli kommt anzutraben und wiehert glücklich. Dann stellen wir uns die genau gleiche Szene vor. Eine Frau allein auf dem Feld, dazu tönt aber die Musik. Was passiert da als nächstes? Keine Frage, da passiert irgendetwas Gefürchtiges, da kommt vielleicht irgendwie ein Bösewicht führen oder packt die Frau, verfolgt sie, plagt sie. Man merkt, Musik macht Stimmung, Musik erzeugt Stimmung und die Musik macht eben auch Spannung aus. Und Spannung ist A und O in einem Krimi. Und da wären wir beim Thema vom heutigen Treffpunkt Krimi. Wie macht man jetzt, dass etwas gefährlich tönt, abgesehen von, jetzt von der Musik? Wie klingt Spannung? Das sagt unser Hörspielprofi. Und da wollen wir auch noch wissen, welchen Stellenwert hat der Krimi eigentlich in der Schweiz, welchen in Europa? Und wie kommt unsere Krimi-Autorin vorwärts, wo von einem Hörer das Thema Banken, Finanzkrisen bekommen hat, Mord in der Bankenszene? Wie macht sie sich? Wie kommt sie voran mit ihrem Krimi? Das alles in dieser Stunde, Treffpunkt auf dieser Seite. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Je sais, la raison, les errances,
Je sais la passion, l'impatience. Le monde est ce qu'il est, alors je le sais. Je sais les longs sillons et les silences. Tout comme d'autres, j'essaie les violons face à la violence. Labyrinthe de l'espoir que l'on enferme soir après soir. Mais toujours, toujours essayer d'avancer vers d'autres victoires. Les démons et les démences. Tout comme vous, j'entends les cris des fous qui s'avancent. Même si l'histoire nous a griffé, que les bruits de bottes aujourd'hui nous reviennent. Laissez-nous au moins essayer simplement adoucir des peines. Laissez-nous essayer juste pour voir, pour l'éprouver. Laissez-nous essayer même sans y croire. Laissez-nous rêver. Laissez-nous essayer même sans y croire. Juste pour essayer.
Wie schreibt man einen Krimi? Wie erzeugt man Spannung mit Buchstaben? Über das haben wir schon ein bisschen geredet in der ersten Stunde Treffpunkt auf der RS1. Jetzt nehmen Sie mich Wunder, ja, wie tönt die Spannung? Wie tönt gefährlich eigentlich? Und für das begrüsse ich jetzt Geri Dillier. Er ist Regisseur in der Hörspielredaktion von Radio DRS. Guten Morgen.
Guten Morgen, Simon.
Wenn wir vielleicht mal etwas hören, dass wir mal so ein bisschen etwas für das Ohr haben.
Wir sind beim Radio mal los jetzt erst.
Genau. Und vielleicht der Einstieg. Ich denke, der Einstieg in ein Krimi-Hörspiel ist wahrscheinlich relativ zentral, oder?
Ja, sehr, sehr wichtig. Dort muss ich sie abholen.
Bevor wir darüber reden, hören wir mal den Einstieg ins Hörspiel Otto geht fremd. Eine Kriminalgroteske von Friedrich Bestenreiner. Und das fängt so an.
Huber? Ach, Herr Kollege. Die Ermittlungen? Naja, schwierig. Der Erkennungsdienst, ja. Ein völlig rätselhafter Fall, Herr Kollege. Das Opfer ist aus mittlerer Entfernung erschossen worden.
Sie fragen sich vielleicht, was hier los ist. Das fragen wir uns auch. Ist der Erschossene das Opfer eines Verbrechens oder der Täter? Oder etwa beides zugleich? Es macht den Anschein, als ob ein weiterer ungelöster Kriminalfall zu den Akten gelegt werden müsste.
Also man ist irgendwie gerade mit drin, oder? Man hat gerade entscheidende Fragen, die da gestellt werden. Was ist jetzt das Besondere, wenn wir das so ein bisschen sezieren? Also wie hat man jetzt da probiert, den Hörer eben gerade zu packen am Anfang?
Also da kommen wir im Grunde genommen gerade alle Elemente vor, die ich finde, sie gehören zu einer guten Krimi. Das fängt damit an, dass es mit einer relativ harmlosen, aber doch spannend erzeugenden Musik anfängt. Dann mit einem Geräusch, wo gar nichts dazu gesagt wird. Ein Auto, das zufährt, Schüsse, die fallen, das Telefon, das läutet, man ist bei der Polizei. Ein Fall wird geschildert, den sie offenbar nicht lösen können. Lauter Fragezeichen, lauter Fragezeichen. Dann Musik, ein Erzähler, der all diese Fragen aufnimmt und sozusagen wie der Teppich auslegt für den nächsten Gang. Und das ist für mich eigentlich, du musst am Anfang einfach mal eine Situation setzen, wo du sagst, oh, was ist da passiert? Und dann willst du natürlich auch hören, was da passiert ist. Und das erzeugst du natürlich im Radio nicht mit Bildern, die gegeben sind, sondern mit Bildern, die du schaffen musst, herstellen. Und Bilder herstellen am Radio machst du mit Musik, machst du mit Spannung, machst du mit Stimmen und machst du mit Geräusch. Und da kommen mir gerade alle Elemente vor in wahnsinnig knapper und krafter Form.
Innerhalb von einer Minute war es, das, wo ja. alles gerade drin ist. Ja. Du hast den Erzähler erwähnt, also eine Figur, die quasi den Hörer mitnimmt. Wie wichtig ist die Funktion des Erzählers?
In den Krimis finde ich sie sehr schön, die Erzählerfunktion, weil sie ist eigentlich die, die einem, wie du gesagt hast, mitnimmt, die einem führt. Und gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, dass ich nicht alle Informationen in Dialog muss verteilen muss. Das ist auch immer noch das Problem. Ich muss relativ viele Informationen geben. Und wenn ich einen Erzähler habe, kann ich ihm ganz viele Informationen verteilen lassen, die ich nachher bei der Person rausnehmen kann, bei den szenischen Momenten rausnehmen kann, bei der eigentlich spielenden Figur. Dann kann ich sie wirklich verknappen, die Dialoge, auf Emotionen, auf Liebe, Hass, Leidenschaft, Rache und so weiter.
Also die Emotionen, der Dialog und der Erzähler mit den Informationen. Weiss denn der Erzähler, wer der Mörder ist?
Der Erzähler ist natürlich immer der, der mehr weiss. Aber was sehr dosiert muss sein mit dem, was er sagt. Das ist ja wichtig, dass er immer nur so viel sagt, dass man nur dran bleibt. Aber er ist ja immer der Mehrwisser. Und das ist, er ist auch der, der zwinkert mit den Augen. Also gerade hier in dieser Otto geht Fremdgeschichte ist er natürlich nicht nur der, der alles weiss, sondern er ist auch der, der so ein Eigenzwinkern hineinbringt.
Wie wichtig sind die Stimmen?
Ja, jetzt sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, Simon. Das ist vermutlich das Wichtigste. Das eine ist ja, dass ich einen guten Plot habe, dass ich eine gute Geschichte habe, wo etwas so erzählt, dass ich dranbleibe. Also die Sprache, Dialog und so weiter. Aber all das nützt mir eigentlich nichts, wenn ich es nicht gut besetze. Das heisst, ich muss schauen, die richtigen Stimmen zu finden, um die Stimmungen zu erzeugen. Also, dass ich gebrochene Stimme habe, dass ich...
Was ist eine gebrochene Stimme?
Also, wie hat er geheissen da im Fernsehen, wo gesagt hat, mit dem Dreck, gell?
Ja, der Chris von Roche. ein bisschen dreckige Stimme.
Ja, also irgendwo eine Stimme, wo nicht so geradlinig ist, wo irgendwo noch etwas verbirgt oder noch ein bisschen Geschichte mitbringt von der Stimme her schon. Es gibt erotische Stimmen, es gibt eben in dem Sinn dreckige Stimmen, es gibt gerade Stimmen, es gibt Stimmen, wo so ein Lächeln mitschwingt. Es gibt biedere Stimmen, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Stimmen, oder? Und ich muss ja beim Hören mir eine Figur vorstellen und das passiert über ganz grosse Wege mit einer Besetzung. Ich kann eine völlig falsche Besetzung machen und bringe die Figur einfach nicht her.
Und welche Stimmen eignen sich jetzt für einen Krimi?
Ja, kommt ein bisschen auf die Geschichte an. Da ist es jetzt so, bei diesem Krimi, man hat zwei Frauen und einen Mann. Also eine Dreiecksgeschichte. Die eine Frau ist eher so ein bisschen die biedere und die andere ist eher so ein bisschen die erotische. Die, wo man sich für die erotische Abenteuer holt. Mit denen, wo man ein bisschen in die Ferien geht und die Freunde, die es nicht wissen. Also schaut man mal ein bisschen von der Besetzung her, die eine Stimme eher ein bisschen erotisch besetzen und die anderen ein bisschen gerader.
Also das wird dann quasi vorgegeben vom Text, wo ihr habt und wo ihr mitarbeitet. Ja. Ja. Das wäre so das zu der Stimme. Und dann sind ja Geräusche auch etwas sehr, sehr Entscheidendes. Man hat schon gehört bei dieser Einstiegsszene, ja. Eben das Auto, der Schuss, den man gehört. Und hören wir vielleicht nochmal einen Ausschnitt
an. Ja, das ist ganz wichtig.
Wo ebenfalls Geräusche drinnen vorkommen. Ebenfalls aus dem Hörspiel Otto geht fremd.
Das ist die Treppe, die von Emilys Mansarde zum Erdgeschoss führt. Und das ist die Stehkneipe im Parterre von Emilys Wohnhaus. Von daher kommend betritt Otto sie gewohnheitsmäßig durch einen Eingang im Hausflur, um an einem kühlen Glas Weißbier sich zu erfrischen, sowie die erregenden Erlebnisse mit Emily abklingen zu lassen. Sodann verlässt er den Ort der Erholung durch den Straßeneingang, um anschließend nach Hause zu fahren, wo seine Ehefrau Franziska ihn erwartet.
Also da haben wir auch wieder einen Haufen Geräusche gehört, dass sie Bilder aufgegangen im Kopf. Wie macht man die Geräusche eigentlich oder wie kommt man dazu?
Also das eine ist, man hat ein Archiv mit Geräuschen, aber Schritt, das ist etwas, was man gewöhnlich direkt macht. Das heisst, man sucht den Raum, den Gang, das Stegenhaus, wo man sagt, ah, das tönt so, wie ich will. Und dann geht man mit dem Mikrofon, der Gitarre, mit Aufnahmegerät und macht die Aufnahme. Dann gibt's ganz unterschiedliche Arten von Treppen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, eine Treppe auf oder ab zu gehen. Es gibt unterschiedliche Türen auf oder zu tun. Ich kann sie leislich auftun und leislich zu tun. Ich kann sie schletzen. Ich kann sie heftig auftun. Das sind immer Emotionen, die ich damit transportiere. Ohne, dass ich ein Wort sage. Jenige, bei dem wird eigentlich kein Wort gesagt. Der Erzähler erzählt einfach und gleichzeitig höre ich die Geräusche und damit entstehen Bilder. Ich muss ja eigentlich den Film erzeugen im Kopf. Und das passiert ganz wesentlich über die guten Nachgeräusche. Sie sind auch hier sehr schön aufgenommen, sehr nach. Also beispielsweise dort, wo man das Glas ist, eigentlich das Bierglas. Man hört es wirklich schaumen, oder? Das sind so Sachen, die ich muss erzeugen im Kopf. Und das sind ganz sinnliche Elemente. Ich muss immer wieder Sinnlichkeit herstellen, Bilder herstellen. Und das passiert ganz, ganz wesentlich über Geräusche. Auch die Spannung hier natürlich mit dem Treppenhaus, wo man darauf geht, beziehungsweise durchab geht. Das spielt auch immer wieder eine Rolle, jetzt das Treppenhaus. Weil im gleichen Haus ist im oberen Stock die Freundin, im unteren Stock die Frau. Also.
Bekannt. Und auf der Stegen ist dann quasi so ein bisschen ja. Die Wechselwirkung sozusagen von einem zum anderen. Geräusche also etwas sehr Zentrales, denn Musik, denke ich, ist auch etwas, wo die Auswahl sicher schwierig ist. Also wenn man Musik bestimmt für so ein Krimi-Hörspiel.
Ja, da kann man natürlich auch viel kaputt machen. Man kann bei der Musik arbeiten, indem man sich unterstützen. Also dass ich die Spannung eigentlich wie fortsetzen mit der Musik oder unterstützen. So wie ein bisschen, dass ich fast nicht merke, dass Musik da ist. Oder ich kann es als Kontrast brauchen. Ich tue eine ganz harmlose Musik setzen, damit ich mich ein bisschen hindere und denke, es passiert jetzt nichts und zack, kommt ein Schuss oder kommt eine spannende Szene drin. Also mit Kontrast, ganz bewusst mit Kontrast arbeiten. Und hier ist ja die Musik, die K4-Musik eher entspannend.
Eher ein bisschen lieblich.
Lieblich, ja. Oder? Ja. Und zack, kommt nachher etwas.
Also so Kontrast ist sicher etwas, was Spannung erzeugt. Wie ist es, wie beliebt sind Krimi-Hörspiel?
Ja, sehr beliebt. Es ist vermutlich beim Hörspiel ja eine der beliebtesten Genres. Krimi-Hörspiel, wir haben es jetzt auch wieder gemerkt, bei der Hunkel-Krimi von Hans-Jörg Schneider, wie gut die ankommen, wie gut sich das Hörbuch verkauft. Sind auch gute Geschichten. Oder jetzt wieder die Musik-Krimi, die wir gemacht haben, wo wir eine ganze Serie wieder gemacht haben, wo auch auf dem Hörspielschiff gewesen sind. Man merkt, das ist etwas, was sehr beliebt ist.
Also Krimi für das Ohr, das funktioniert.
Ja, oder die Schreckmümpfeli natürlich.
Schreckmümpfeli, ja. Genau. Immer auf dieser Seite. Und Montag in der Nacht.
Nach der
Elfe. Da auf dieser Seite. Und vielleicht kann man ja aus dem Krimi, das Sabine Altermatt macht, auch irgendeines etwas Hörspielmässiges machen, wie es ihr geht. Beim Schreiben erfahren wir in wenigen Augenblicken. Merci vielmal, Geri Dillier, Regisseur. Bei der Redaktion Hörspiel von dir. Danke vielmals.
Danke dir.
Ciao. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing?
eifrig war sie töckeln in den Computer rein. Sabine Altermatt, sie ist da nebenan in einem anderen Räumchen, aber ich habe über ihr gesagt, sie ist schnell zu mir ins Studio gekommen. Sabine Altermatt schreibt uns ein Krimi innerhalb von einer Stunde. Wie geht's vorwärts?
Ja, es läuft gut. Wir haben schon den Bankdirektor, der erschossen auf seinem Schreibtisch liegt. Und ich habe Gertrud Gut, die man kennt aus meinem zweiten Roman aus Nervengift, auf die Piste geschickt. Sie ist eine 56-jährige Kommissarin und ihre ein bisschen schwierige Assistent, der Sandro Mancini.
Also die sind bereits dran am Spuren suchen. Wisst ihr schon, wie es ausgeht diesmal?
Nein, es ist eigentlich so, wie es immer ist. Ich weiss es noch nicht. Also ich habe jetzt ein paar Fährten, die der Herr Kessler mir vorgegeben hat und ich werde denen jetzt mal noch nachgehen. Und ja, ich glaube, man muss sich überraschen lassen, so wie ich mich auch. Also.
Der Herr Kessler ist der Hörer, der uns den Auftrag gegeben hat. Wir sollen eben da in diesem Milieu ermitteln. Dann würde ich sagen, geht wieder zurück zum Tatort. Mal vielleicht schauen, ob man Tatwaffen noch immer findet. Wir sind gespannt darauf, was rauskommt. Wir hören es etwa einem Viertel vor elf, würde ich meinen. Also noch eine gute Viertelstunde, dann verzieht das Gesicht, wird es eng.
Ja, ich denke, um die ganze Geschichte zu schreiben, wird es sicher eng. Weil es sind ja so verschiedene Stränge, wo man will verfolgen und aber
schauen wir mal, wie weit es
geht. Gibt sicher etwas zum erzählen.
Wunderbar. Dann. Und vielleicht kann ich das Hesi-Ostrahl-Sex-Set noch ein bisschen inspirieren mit dem Kriminaltango. Viel Vergnügen weiterhin beim Schreiben.
Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan und dann kommt ein Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert, doch dann löscht sie schnell das Licht. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung liegt in der. Sie tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneifer, den der Schuss im Dunklen gab, könnt vielleicht noch etwas sagen. Doch der Herr, der sagt nichts mehr. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche.
Im Zug ein Krimi lesen, das war früher vielleicht noch ein bisschen verpönt gewesen. Man hat vielleicht lieber ein Lyrikband auf der Chance gedreht oder sonst irgendeinen hochstehenden, höchst komplizierten Roman. Krimi ist so ein bisschen als Trivialliteratur gut. Das ist aber Geschichte. Heute sind Krimi sehr populär. Oder würdet ihr euch schämen, ein Buch von der Donna Leon im Zug zu lesen? Vermutlich nicht. Wie populär sind aber Krimis in der Schweiz? Das weiss der Virgilio Machadri. Er ist Mitherausgeber von einer Krimireihe vom Ortenverlag. Selber auch Schriftsteller, hat auch schon Krimi geschrieben. Guten Morgen, Herr Machadri.
Guten Morgen.
Die lesen der Öffentlichkeit eine Krimi.
Ja, das ist kein Problem mehr. Also ich kenne einen Professor an der Uni Basel, der also Freizeit Krimis Buchbesprechungen schreibt, also mit eigenem Namen. Das ist kein Problem mehr.
Also das ist vorbei. Es ist aber wirklich früher auch mal anders gewesen. Der Ortenverlag war ja der erste Verlag in der Schweiz, der so eine Krimireihe herausgegeben hat, mit den vor allem Schweizer Krimis, also von Schweizer Autoren. In den 80er Jahren war das gewesen. Was hat es denn für Reaktionen gegeben?
Das hat auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Ich meine, da ist man noch in den 70er Jahren hergekommen, von einer Tradition, dass Literatur muss kritisch sein. Man ist gegenüber dem Süffigen, dem Unterhaltenden sehr skeptisch gewesen. Eigentlich nichts hat dürfen von sich aus Freude und Spass machen in der Literatur. Es hat immer alles ein Problem sein. Und dann kommt so ein kleiner Verlag und lanciert eine Krimireihe, wo eben ein Genre, der von der Unterhaltungs- und von der Trivialliteratur herkommt, aufgreift. Und das hat, wenn ich mich erinnere, wie dort Besprechungen gewesen sind, einiges Aufsehen erregt, die ersten Orte Krimi, glaube ich.
Also negativ. Reaktionen
dann. Ja, nicht unbedingt. Teilweise. Man hat das mehr erfrischend gefunden, auch, dass da so jemand etwas wagt, etwas Neues. Und die Sachen sind da dann auch sofort relativ gut gelaufen. Also.
Aber eben, dass die Tempi Passati heute, kann man eigentlich sagen, boomt das Geschäft mit den Krimis. Es gibt, glaube ich, so viele Krimis in der Schweiz in den letzten 10 Jahren wie noch nie vorher. Warum ist das so?
Ja, man hat natürlich entdeckt, dass die Leute das gerne lesen. Man hat entdeckt, dass es ein Mittel ist, auch eben zum den Unterhaltungsanspruch und Literatur wieder zusammenbringen, wo eben im modernen Roman zum Teil halt schon sehr auseinanderdriftet sind. Es ist auch eine neue Autorengeneration da, die mit dem Genre experimentiert und spielt. Und ich glaube, es ist eine ganze Fülle von Faktoren, die da zusammenspielt.
Es ist ja auch fast ein bisschen trendig geworden, ein Krimi zu schreiben, oder? Alle oder jeder, der etwas auf sich hält, schreibt noch einen Krimi. Pfarrer, die Krimi schreiben, Ärzte, die Krimi schreiben, Politiker, die Krimi schreiben. Es ist ja schon so ein bisschen, es gehört zum guten Ton mittlerweile.
Ja, der Krimi ist natürlich sehr ein Mittel, das auch einfach zum Milieu darstellen. Man hat einen Vater, man hat eine Geschichte und man kann dieser Geschichte alles Mögliche aufhängen. Und anstatt dass die Leute quasi einfach ihre Memoiren vorlegen oder ihre Erfahrungen, packen sie das Ganze in eine Krimi-Geschichte. Das ist nicht nur negativ. Und Ärzte, die Krimi schreiben, das hat durchaus immer etwas, was zusammengehört irgendwie. Ein Psychiater, der Krimi schreibt, da sind thematische Bezüge auch da. Oder auch bei den Pfarrern. Krimi ist immer auch ein moralisches Problem. Also ich denke, da sind natürliche Beziehungen. Weil in der Schweiz lebt ja kaum ein Autor von dem, was er schreibt. Die meisten machen nebenzu noch etwas Anständiges. Und von dem her ist das nicht überraschend und ich finde das auch ganz in Ordnung.
Also ein Schweizer Krimiautor kann nicht von den Verkäufen seiner Bücher leben?
Es gibt ganz wenig. Also ich weiss nicht, wie es beim Hans-Jörg Schneider ist, der mit seinen Hunkel der Krimi sehr erfolgreich ist, aber auch er hat dann eben grosse Theateraufträge und so rein vom Bücherleben, Verkaufen leben, ist in der Schweiz schwierig.
Gibt es denn eigentlich so etwas wie der typisch Schweizer Krimi? Also kann man sagen, die Kommissäre sind ähnlich oder die Milieu sind immer die gleichen? Oder gibt es so typisch schweizerische Eigenschaften von einem Krimi?
Ich glaube, das starke Lokal verankert sein, also jede Schweizer Stadt hat heute ihren Krimikommissar, hat ihre Krimireihe, Biel hat einen, das Luzernische hat einen, Basel hat der berühmte Hunkeler, Zürich hat eine ganze Reihe. Das ist sicher etwas, weil die Schweizer ein Volk von Lokalpatrioten sind, die eben sehr am einzelnen Ort hängen. Mit dem Krimikommissar ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist fast ein bisschen ein Problem vom Genre, dass eben jeder Krimi einen Kommissar braucht und da gibt es auch eine gewisse Reibung. Man braucht eine einfache Zentralfigur, die gleichzeitig realistisch und lokal sind, aber im wirklichen Polizeialltag sind es halt doch meistens Gruppen, die ermitteln. Und da ist man dann immer ein bisschen im Clinch als Autor. Ich merke das auch als Lektor. Man muss da mit den Autoren immer ein bisschen arbeiten, dass das irgendwie die Stimme kommt miteinander. Und ja, es ist dann sehr schwierig jetzt für einen Autor immer wieder neu differenzierte Ermittlerfiguren zu erfinden. Ich glaube, das ist fast ein bisschen das Hauptproblem, das das Genre im Moment hat.
Wie sieht es aus mit dem Erfolg vom Schweizer Krimi im Ausland?
An sich hat der Schweizer Krimi seit jeher einen guten Ruf. Das geht auf den grossen Friedrich Glauser zurück. Der wichtigste deutsche Krimi-Preis heisst Glauser-Preis. Trägt den Namen von einem Schweizer Autor. Es gibt auch Schweizer Autoren, die den Preis bekommen haben, wie der Moritz Heimann schon früher, der Hans-Jörg Schneider und so weiter. Und an sich einen guten Ruf, aber die Situation ist eben, dass viele Schweizer Autoren ihre Krimi in Schweizer Verlagen publizieren und der Marktzugang von Schweizer Verlagen in Deutschland, gerade wenn es kleinere Verlage sind, oft ein bisschen schwierig ist.
Also ist das Problem, eigentlich in den Markt reinzukommen, aber nicht ein qualitatives Problem, würdet ihr sagen?
Das würde ich schon so sehen,
ja. Gibt es bei euch einen Lieblingskommissar aus dem Ausland?
Ich hänge natürlich immer noch sehr am guten alten Kommissar Maigret, weil das so auch einen gewissen sanften Ton drin hat, ohne langweilig zu werden. Das ist schon eine gewisse Kunst, das würde ich schon sagen.
Es gibt natürlich auch noch ganz einen Haufen andere, ausser eben jetzt Maigret oder vielleicht Wallande oder Brunetti, wo man so kennt. Andere Kommissäre in Europa, die wollen wir lernen kennen, in einer kleinen Europareise. Geht nach Michael von der Heide und Kuno Launer, Where the Wild Roses Grow. Merci vielmals, Virgilio Maschadri vom Orte Verlag. Herzlichen Dank.
Danke.
Kein Wort mit mir geredet, da wird ihr Lächeln, wird ihre Lippen sein. Süß gsi wie die Blüten von den Rosen dort unten am Fluss vor der Stadt.
Wenn er an die Türe hat geklopft und wenn er rein ist gekommen, habe ich vor Aufregung nicht ein Wort rausgebracht. Und dabei wäre ich gern gut gsi für ihn. Und ganz vorsichtig und fein hat er Tränen abgeputzt, wo mir übers Gesicht gelaufen sind. Was er verflucht schön ist wie sie. Am zweiten Tag hat er eine Rose gebracht. Er hat mich gefragt, ob ich für immer will seine sein. Und ich habe gelächelt und genickt. Er hat das Röserchen geknickt und gesagt, unten am Fluss hat es noch schönere als dir. Zusammen im Gras gelegen, überall Rosen ringsum. Plötzlich ist er über mir gestanden mit einem Stein in der Hand. Er hat noch etwas zu mir gesagt, aber verstanden habe ich es nicht mehr.
Am letzten Tag habe ich sie zum Fluss runtergenommen. Sie ist im Gras gelegen und sie hat gelächelt wie gäng. Bis ihr Tschüss hat gesagt, Schönheit verblüht und vergeht. Ich bin auf Knäu und habe eine Rosenpflanze zwischen ihr in die Säng.
They call me the wild rose, but my name was Eliza of day. What they call me, it I do not know. For my name was Eliza Day.
In Sizilien gibt es den Kommissario Mantalbano, in Venedig den Kommissario Brunetti oder in Schweden den Kurt Wallander, berühmte Ermittler von berühmten Schriftstellerinnen oder Schriftsteller. Wir setzen jetzt aber ein bisschen andere ins Rampenlicht, machen einen Streifzug durch weniger bekannte Reviere. Am Telefon begrüße ich Annemarie Pfister. Sie hat seit 34 Jahren Buchhandlung Pfister in Basel. Guten Morgen, Frau Pfister.
Guten
Morgen. Wir haben vorhin gehört, der Krimi boomt in der Schweiz. Wenn man das ein bisschen europaweit anschaut, kann man das auch so sagen, das boomt.
Ja, das ist so. Das ist eine neue, sagen wir mal, ein neues Lesegefäß geworden, wo heute die meisten Leute lesen in Freizeit oder überhaupt nur. Oder es hat ganz viele neue Leser und Leserinnen gegeben.
Dir selber gehören dort zu den begeisterten Krimi-Fans?
Ja, so für die Ferien oder einfach, wenn man mal anstatt ins Kino gehen oder Fernsehen schauen, ist ein Krimi immer etwas Tolles.
Und ihr kennt eben auch die Ermittlerinnen und Ermittler in diversen Ländern in Europa. Ich würde vorschlagen, machen wir mal so eine kleine Europareise. Können wir vielleicht mal in Österreich haben. Wen empfehlt ihr uns dort?
Also Österreich ist nicht unbedingt jetzt gerade das Krimiland, wo also vielleicht jetzt die kriminelle Tat, aber nicht Kriminalautor. Aber ich liebe sehr den Wolf Haas. Der hat einen Ermittler, der Brenner heisst. Und das sind sehr geistreiche, sehr, also schon ein bisschen intellektuellere Krimi. Also da hat es zum Beispiel einen, der heisst «Das Wetter vor 15 Jahren». Da geht es um einen Mann, der in so einem Fernsehquiz alles über das Wetter weiss und durch das lernt ihn jemanden kennen, den er vor 15 Jahren mal wieder kennen, den er vor 15 Jahren mal getroffen hat. Und dann wird er interviewt. Die Frau ist in der Zwischenzeit bei einer Literaturbeilage Chefredaktorin. Tut sie ein Interview über das Wetter und dann tut er eigentlich etwas erzählen, das ein Krimi ist, aber in diesem Interview und der Krimi wird gar nicht geschrieben.
Also es ist quasi eine Geschichte in der Geschichte sozusagen.
Genau.
Vom Wolf Haas mit dem Brenner, Ermittler Brenner.
Genau, ja.
Gehen wir von Österreich ab in Süden, Italien.
Ja, dort liebe ich sehr den Gianrico Garofiglio. Das ist ein Mafiajäger ursprünglich, also ist in der Anti-Mafia-Kommission, selber Staatsanwalt. Und der hat eine Hauptperson, die Avvocato Guerrieri heisst. Also Guerri finde ich ja schon spannend, weil Guerra heisst auf Italienisch Krieg, oder? Und das ist ein Lebemann, der gerne gut isst, der sehr viel liest, der intelligent ist und eigentlich so der italienische Gesellschaft ziemlich die Faust aufs Herz hat. Und es ist, man kann das lesen, man ist gerade ein bisschen in der Ferien, man fühlt sich am Meer und in einer Welt, wo man eigentlich gerne in die Ferien geht, aber man sieht so ein bisschen die Kehrseite von dieser, vielleicht von dem, was man nicht unbedingt sieht, wenn man als Touristin dorthin geht.
Gianrico Garofiglio, er ist übrigens so an der Burgdorfer Krimitag, der zu Gast liest dort. Die Burgdorfer Krimitag, die für am 8. November an. Da findet ihr den Link dazu auf unserer Internetseite drs1.ch. Dann gehen wir doch noch auf Frankreich.
Dort mag ich sehr Fred Vargas. Sie heisst eigentlich Frederike Vargas, hat das abgekürzt in Fred und ist von Haus aus eigentlich eine Archäologin und wohnt in Montparnasse und hat am Anfang von ihrer Krimi-Schriftstellerin-Karriere hauptsächlich Krimi geschrieben, die in Paris spielen, in einzelnen Quartieren. Also zum Beispiel auch in Montparnasse oder am Port Nicolas oder am Gare du Nord. Und die hat in den meisten Krimi geht's, hat's einen Kommissar, der Adamsberg heisst, der eigentlich mit seinem Beruf total hadert. Und wo den meisten Leuten total ans Herz wächst, was er für Probleme, was er für Laster und was er für Gelüste hat. Und im letzten, wo jetzt im Taschenbuch rausgekommen ist, die dritte Jungfrau, geht es zum Beispiel gerade um ihn selber, hat ein altes kleines Haus gekauft, mit in Paris. Und in diesem Haus spuckt es. Und er ist ja ein aufgeklärter Mensch, er glaubt nicht an das. Aber da passieren zwingend um das Haus Mord und grosse Unglücksfälle, wo er merkt, irgendwie muss das damit zusammenhängen, dass ich hier wohne und doch mit diesem Haus. Und es ist eine Reise durch Paris immer und auch einfach eine Reise durch das französisch, sagen wir mal, so ein bisschen intellektuell angehauchte Leben.
Also Paris entdecken mit der Fred Vargas. Das wären drei Tipps gewesen, Österreich, Italien, Frankreich. Merci vielmals, Annemarie Pfister. Vielleicht könnt ihr schon gleich ein Krimi lesen, der hier entstanden ist, von der Sabine Altermatt. Sie ist nämlich dran, ein Krimi zu lesen, zu schreiben. Eine Stunde hat sie Zeit gehabt. Wie weit sie ist, erfahren wir in wenigen Augenblicken. Und übrigens, wenn wir es schon von Italien hatten, der Seis geht am Donnerstag mit der Donna Leon auf Spurensuche in Venedig in der Siesta zwischen 2 und 3 am Nachmittag.
Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da 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 da. La-da-da to me and Bobby McGee. La-da-da-da-da-da. La-da-da-da-da. La-da-da to me and Bobby McGee. La-da-da.
Ihr daheim habt uns können Ideen schreiben, zu was Sabine Altermatt ein Krimi soll schreiben, innerhalb von einer Stunde. Der Herr Kessler hat uns ein Mail geschrieben und das Mail ist in Produktion gegangen, sozusagen. Guten Morgen, Herr Kessler.
Guten Morgen.
Ihr habt das Milieu ausgewählt, so ein bisschen Bankenszene. Warum gerade das?
Ja, weil es, was jetzt ja auf dem Finanzmarkt abgeht, das mit Geldgier, Machtgier, Finanzsumpf, man wird angelogen. Man weiss nicht recht, was geht, und das in den Krimi packen, habe ich eigentlich noch recht spannend gefunden.
Dort noch reizvoll. Sabine genau. Altermatt hat nach diesem Thema angenommen, seit sie schreiben. Mittlerweile sind 1,5 Seiten stehen. Wollen wir mal hören, was bis jetzt rausgekommen ist?
Ja.
Ist gut, Herr Kessler?
Ja,
das ist also, sind wir gespannt.
Der Text heisst, die Börse fordert ihr ersten Opfer.
Es sah aus, als wäre er eingenickt. Wäre da nicht die Pistole gewesen und die Blutlache, welche das kleine, saubere Loch an der Schläfe hinterlassen hatte. Ulrich Ackermann, Direktor der UBS-Zweigstelle Altstetten, lag auf seinem Schreibtisch, den Kopf auf der Seite. Gertrud tastete in ihre Manteltaschen nach den Nikotinkaugummis und steckte sich eine in den Mund. Da hat jemand ein schlechtes Gewissen gehabt. Was meinen Sie, Mancini? Gertrud schaute ihn Assistenten von der Seite an. Ist doch ein klarer Fall. Der hat's nicht mehr ausgehalten, dass er jahrelang Boni kassiert hat und jetzt die armen Schlucker in den Ruin treibt. Welche armen Schlucker denn? Na, die ganzen Kleinanleger. Ich sage da nur Lehman. Es ist jeder selber verantwortlich dafür, wo er sein Geld anlegt. Mancini schwieg. Dann hätten wir den Fall ja bereits gelöst. Mancini, gehen wir einen Kaffee trinken? Ja, ins Cappuccino. Mancini, das war ein Witz. Gertrud staunte wieder einmal mehr über den Assistenten und fragte sich, wieso sie sich eigentlich nicht schon längst einen anderen hatte zuteilen lassen. Doch schließlich hatte er ihr das Leben gerettet. Und dafür war sie ihm dankbar.
Also das ist der Einstieg und eben, der Fall ist schon geklärt, aber wahrscheinlich ist er eben noch nicht geklärt. So einfach ist es auch nicht, Frau Altermatt. Oder wie geht es weiter? So in groben Zügen.
Ja, es wird jetzt so gehen, dass Mancini und Gertrud gut gehen jetzt diesen Fährten an. Das eine ist eine E-Mail-Schreiberin, die Droh-E-Mails an Ulrich Ackermann geschickt hat. Das ist eine ältere Dame, der wollen sie jetzt mal auf den Zahn fühlen. Und die andere Fährte, wo dann am Schluss so ein bisschen in einer sehr gefährlichen Situation endet, das ist die Frau von Ulrich Ackermann. Die ist scheinbar liiert mit dem Freund vom Bankdirektor, was erst jetzt rauskommt. Und da ist natürlich jetzt nicht ganz klar, wer jetzt da wer auf dem Gewissen hat.
Also das tönt nach feierlich einer spannenden Geschichte. Gefällt euch das, Herr Kessler?
Ja, das tönt natürlich gewaltig.
Das tönt gewaltig, genau. Die Frau Altermatt geht noch weiterschreiben. Wir stellen den Krimi, sobald er fertig ist, aufs Internet. Das wird irgendwann sein im Verlauf des Tages, würde ich meinen.
Ja.
DR6.ch könnt ihr schauen. Merci vielmals, Sabina Altermatt, und merci vielmals auch Herr Kessler für die Idee und all denen, die dabei waren beim heutigen Treffpunkt zum Thema Krimi. DR6.ch, dort findet ihr mehr dazu.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.